Der vorgeschlagene Predigtext für den heutigen Sonntag kommt auch aus dem Epheserbrief und das hat natürlich auch einen guten Grund. Wenn heute gesagt wird, dass Jesus seine Gemeinde sammelt von überall her und aus allen Leuten, dann ist ja das, was Paulus im Epheserbrief in den ersten Kapitel so deutlich macht, als das wunderbare Werk Gottes, dass alle Menschen in der Gemeinde zusammenfinden im Frieden Gottes. Das haben wir im Hinterkopf. Wenn ich jetzt aber doch weitermache, weil ich das ja vor nicht allzu langer Zeit bei euch schon gepredigt habe und ich würde im Epheserbrief gerne weitermachen. Und jetzt gehen wir wieder in ein Kapitel, wo es eben um die praktischen Auswirkungen geht. Es kann ja nicht nur Theorie bleiben, sondern es muss praktisch werden. Und davon hören wir heute aus dem Epheserbrief, dem 5. Kapitel. Die Verse 15 bis 33, Epheser Kapitel 5, die Verse 15 bis 33. Und heute mache ich es so, dass ich mit euch den Abschnitt einfach mal so durchgehe, ein paar Verse lese, was dazu sage und am Ende sind wir dann auch durch. Und ich lese es wie üblich nach der Zürcher Bibel. Es mag bei euch ein bisschen anders heißen, aber dasselbe ist gemeint. Epheser 5, ab Vers 15. Achtet nun sorgfältig darauf. Meine erste Anmerkung, das Wort, das da steht, kennen wir auch als Fremdwort, akribisch. Und akribisch heißt wirklich pingelig, ne? Nicht fünf gerade sein lassen, sondern ganz genau drauf gucken. Also achtet nun akribisch darauf, wie ihr euer Leben führt, nämlich nicht als Toren, als Unweise, Dummbaddel, ne? Hättest du mal aufgepasst. Oder eben auch Gottlose. Wie heißt es in den Sprüchen? Der Anfang aller Weisheit ist die Furcht Gottes. Also deswegen kann Toren auch Gottlose bedeuten. Also nicht als Toren, als Unweise oder Gottlose, sondern als Weise führt euer Leben. Kauft die Zeit aus, denn die Tage sind böse. Seid also nicht unverständlich, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Und berauscht euch nicht mit Wein. Das kommt so ein bisschen plötzlich, aber es wird seinen Grund haben, nicht? Paulus hat ja eine konkrete Situation vor Augen. Wir kennen die griechisch-römischen Zustände. Also berauscht euch nicht mit Wein, das bringt nur Unheil. Sondern lasst euch erfüllen vom Geist. Lasst in eurer Mitte Psalmen ertönen, Hymnen und geistliche Lieder. Singt und musiziert dem Herrn aus vollem Herzen und dankt unserem Gott und Vater alle Zeit für alle Dinge im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vers 19 bis dahin erstmal. Davor war ja auch schon viel die Rede von Dingen, die getan werden, von Werken der Finsternis aber. Was so in der Welt geschieht. Man feiert keinen Gottesdienst für den Herrn, sondern irgendwelche Orgien. Da ist es dann auch laut und lustig. Aber so soll es bei den Christen nicht sein. Das sind Werke der Finsternis. Und es war davon die Rede, dass Jesus es Licht gemacht hat, dass durch Jesus Licht in die Welt gekommen ist und dass Christen nun solche Lichtmenschen sind und ein starker Kontrast sind zu dem, was es bisher gab, dass etwas ganz Neues in die Welt gekommen ist durch das, was Jesus getan hat, nämlich, dass nun Leben im Frieden möglich ist. Im Frieden mit Gott und Menschen. Und wenn sich dann Christen versammeln, diese neuen Menschen, die Gott geschaffen hat, wenn Christen sich versammeln, dann geht es sehr wohl fröhlich zu. Christen haben ja auch allen Grund, fröhlich zu sein. So sehr, dass manche sie für besoffen halten. An Pfingsten war das auch so, ihr erinnert euch. Aber sie es natürlich nicht sind. Aber wenn der Heilige Geist Menschen ergreift, dann kann das auch schon mal passieren, dass andere das für einen Rausch halten, aber das ist ein Missverständnis. Also Alkoholrausch jedenfalls ist ein Missverständnis. Der Geist kann schon auch mal berauschen. Aber saufen müssen Christen nicht mehr, jedenfalls nicht, um sich in Stimmung zu bringen. Christen sind in gehobener Stimmung vor Freude über all das Gute, das Gott ihnen geschenkt hat. Und das feiern sie und davon singen sie. Die ersten Christen vielleicht noch ein bisschen mehr als wir heutzutage. Da können wir ja auch mal immer überlegen, wie wir dem Ausdruck geben. Aber das halten wir mal fest. Christen haben Grund zur Freude. Und von daher leben sie ihr Leben auch im Alltag dieser Welt, von dem, was Gott für sie getan hat. Weil es natürlich nicht so sein soll, dass wir uns sonntags berauschen an Gott und seiner Güte und von Montag bis Samstag trotten wir dann wieder so vor uns hin, wie alle anderen auch. Das kann nicht sein. Nicht, wenn wir wirklich Menschen sind, die von Jesus befreit wurden von allen Mächten der Finsternis. Und wie gesagt, das hat Paulus am Anfang des Epheserbriefes ja sehr deutlich gemacht. Wir sind Befreite, wir sind die Freigelassenen des Herrn. Wir haben Grund, froh zu sein und fröhlich zu sein. Wir sind befreit von allen Mächten der Finsternis. Und dann muss es auch im Alltag bei uns hell sein, Licht sein. Und das bedeutet, Vers 21, wir wollen uns einander unterordnen. In der Ehrfurcht vor Christus. Wir wollen uns einander unterordnen in der Ehrfurcht vor Christus. Aber das Leben ist ein Kampf, sagen die Weltmenschen. Ja, man muss ihnen Recht geben, im Großen wie im Kleinen. Einer gegen den anderen, drunter und drüber. Und jeder muss selber sehen, dass er nicht unter die Räder kommt. Lieber herrschen, als beherrscht werden. So denken Menschen, die Jesus nicht kennen, und so kämpfen sie sich durchs Leben. Wir denken anders. In der Gemeinde von Jesus, da herrscht ein anderer Geist. Da gilt, wir wollen uns einander unterordnen. Ja? Wollt ihr das? Ich sehe skeptische Gesichter. Was meint dieses Wort? Es bietet ja viel Grund für Missverständnisse. Unterordnen. Und wenn wir es weltlich verstehen, und das ist vielleicht immer erstmal so unser Verdacht, auch nicht ohne Grund, in der Kirchengeschichte gibt es Grund, da die Stirn zu runzeln. Also wenn wir es weltlich verstehen, dann ist es ja doch wieder ein Drunter und Drüber, nicht Unterordnen. Dann ist ja doch einer oben und einer ist unten. Und dann bin ich auch lieber drüber als drunter. Aber, liebe Schwestern und Brüder, erinnert euch an die Botschaft des Epheserbriefs in den ersten Kapiteln. Kannst du immer wiederholen. Gott hat dieses Weltspiel für die Christen beendet. Zwischen Christen, egal woher sie kommen und egal wer sie sind, gibt es kein Über und Unter mehr. Einer ist unser Meister und wir sind miteinander alle Brüder und Schwestern. Matthäus 23,8. Wir alle sind auf einer Ebene, auf Augenhöhe. An die Galater schreibt Paulus das noch etwas deutlicher, 3,28. Da ist in der Gemeinde von Jesus, da ist weder Jude noch Grieche. Da ist weder Sklave noch Freier. Da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. Und deswegen, liebe Schwestern und Brüder, kann ja Unterordnen hier eben nicht wieder das alte Machtspielchen von drunter und drüber bedeuten. Auch kein Kampf der Geschlechter mehr. Den gibt es sowieso nur da, wo man Gott nicht kennt. Sondern ein neues Miteinander. Und so sollte man hier das Wort unterordnen eigentlich besser mit zuordnen oder einordnen übersetzen. So muss man es jedenfalls verstehen. Paulus wählt hier ein Wort, das das so meint. Und dann bekommt das Ganze schon einen ganz anderen Klang. Und wenn ich das irgendwie in einem Bild deutlich machen soll, dann würde ich von Zahnrädern sprechen. Zahnräder, die ineinander greifen und dann ist einer mal oben und einer mal unten, aber darum geht's nicht, sondern es geht ums Miteinander etwas bewegen. Ein mechanisches Uhrwerk, falls ihr es noch kennt, es gab es früher mal, ein Räderwerk, wo eins ins andere greift, um etwas zu bewegen. Einander einordnen, zuordnen. Das ist das, was Paulus hier sagt. Weil wenn er es anders gemeint hätte, wenn er hätte sagen wollen, die Frau muss tun, was der Mann sagt und basta, dann hätte er ein anderes Wort benutzt. Also er hätte das ausdrücken können, damit es keine Missverständnisse gibt. Ne? Dann hätte er ein anderes Wort benutzt. Hypakuo statt Hypotasso für die Kenner. Ne? Aber er benutzt hier dieses Wort, das eben nicht das Oben und Unten meint, sondern das Miteinander einordnen. Und wenn schon Oben und Unten, da kann Paulus ja auch von reden, dann aber auch anders, als wir das vielleicht denken. Philipper 2, Vers 3, da heißt es, tut nichts zum eigenen Vorteil. Kümmert euch nicht um die Meinung der Leute. Haltet vielmehr in Demut einander in Ehren. Und einer achte den anderen höher als sich selbst. Da haben wir es auch wieder. Das Unterordnen, das Einordnen. Also und wo muss ich das nun zuerst zeigen, dass Christen dieses neue Leben von Gott auch wirklich ernst meinen und es anstreben? Natürlich muss es sich da zeigen, wo wir am engsten miteinander sind. Und deshalb folgen nun praktische Beispiele. Und diese Beispiele decken nicht jede Lebenssituation ab, aber darum geht es auch nicht. Es gab auch schon immer Unverheiratete, von denen ist hier nicht die Rede. Es geht nicht um alle Frauen und Männer. Es geht ausdrücklich nur um die, die miteinander verheiratet sind. Mann und Frau als Christen in der Ehe. Und wie sieht es dann da aus? Oder wie sollte es aussehen? Paulus sagt so: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie unserem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Kirche ist, er der Retter des Leibes. Also wie die Kirche sich Christus unterordnet, so sollen sich die Frauen in allem den Männern unterordnen. Und mehr muss man den Frauen auch gar nicht sagen, das haben die alle gleich kapiert. Weil das ja auch erstmal nichts Neues ist. Das ist erstmal nichts Neues, was hier ab Vers 22 gesagt wird von Paulus. Das sind die sogenannten Haustafeln und die gibt es damals quasi in jedem Haus, wie man sich verhalten soll. Die Religionen der Antike, die Philosophien der Antike, die haben alle sowas, alle wollen das regeln, das Miteinander in der Familie und so weiter. Und das klingt überall ziemlich gleich. Ist auch vielleicht nicht verwunderlich, klingt überall erstmal gleich und hier auch. Also beim ersten Hören haben die Frauen bestimmt gedacht, jo, klar, kennen wir. Doch das alte Lied. Aber nun kommt es auf die Unterschiede an, liebe Schwestern und Brüder. Es kommt auf die Unterschiede an zu dem, was überall gesagt wird. Und ja, die Christen leben noch in der Welt mit allem, was das bedeutet, aber sie leben eben anders in der Welt. Sie leben verändert. Und diese Veränderung hat einen Namen, ja, Jesus Christus. Und wir haben das ja lang und breit gehört in der Theorie. Und nun wird es praktisch. Wie sieht das denn aus? Unterordnung der Frau unter den Mann. Was ist denn daran neu? Na, dass es von Jesus Christus her gedacht und gelebt wird. Und nicht etwa von anderen Begründungen her. Also etwa der Schöpfung oder dem Sündenfall oder irgendwelchen philosophischen Lehren, die die Frau für minder bemittelt erklären. Für einen halben Menschen höchstens. Da gab es und gibt es ja die abenteuerlichsten Begründungen bis in unsere Tage. Ne? Ist noch nicht so lange her, dass die Wissenschaft behauptete, die Frauen hätten ja das kleinere Gehirn und wären irgendwie auch viel triebgesteuerter und all sowas. Deswegen dann halt, naja. Gottloser Quatsch ist das. Gottloser Quatsch. Aber nun, wie sollen sich Frauen ihren Männern unterordnen? Na, so wie es die Gemeinde Christus gegenüber tut. Und nun fragen wir mal, warum tut die Gemeinde das denn? Warum ordnen wir uns Christen unter und lassen Jesus das Haupt sein über uns? Und vielleicht musst du nochmal sagen, was das Haupt ist. Was hat denn das Haupt für eine Funktion? Also Haupt, Kopf, da hat sich ja ein bisschen was auch verändert, so in der Auffassung von der Antike her. In der Antike hat man gedacht, der Kopf ist dafür da, dass er den Leib versorgt. Ist ja irgendwie auch logisch, ne? Wir atmen, da geht die Luft rein, die brauchen wir. Essen und Trinken geht hier rein, das brauchen wir. Und das Haupt ist auch dafür da, dass es den Leib regiert. Wenn wir kopflos sind, torkeln wir umher, ja, also das Haupt sagt, guckt nach rechts und dann gehe ich nach rechts und finde meinen Weg. So, also das Haupt versorgt und lenkt den Leib. In guter Weise. Und deswegen lassen wir als Christen Jesus das Haupt der Gemeinde sein, weil wir wissen, wir sind oft kopflos und blind und es ist es besser, wir hören auf Jesus und was er sagt und folgen ihm. Das ist gut, haben wir kein Problem mit, sollten wir jedenfalls nicht als Gemeinde. Und nun sagt Jesus, so soll das sein mit den Frauen und den Männern. Wenn der Mann das Haupt ist, wie Christus das Haupt ist, dann kümmert er sich um die Frau und sorgt für sie. Gut. Also nicht mit, ich sag, was du zu tun hast und du hast nicht zu widersprechen, sondern die Männer sorgen für die Frau. So, und nun geht's an die Männer und da braucht's mehr Worte ab Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch Christus die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat, um sie zu heiligen und rein zu machen durch das Bad im Wasser, durch das Wort. So wollte er selbst die Kirche vor sich hinstellen, würdig, ohne Flecken und Falten oder dergleichen, denn heilig und makellos sollte sie sein. So sollen auch die Männer ihre Frauen lieben, wie den eigenen Leib. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn noch nie hat jemand sein eigenes Fleisch gehasst. Nein, jeder nährt und pflegt es, wie auch Christus die Kirche, weil wir Glieder seines Leibes sind. Jetzt haben es hoffentlich auch die Männer kapiert. Aber die haben es ja auch schwerer als die Frauen. Was schon damit losgeht, dass das, was den Frauen gesagt wurde, ja sehr vertraut klingt, und was hier den Männern gesagt wird, ist gesellschaftlich gesehen schon gleich der Hammer. Wir sind da nach 1500 Jahren Christentum in Europa etwas anders gepolt. Aber für die damalige Gesellschaft, und das muss man ja auch immer sich mal vor Augen halten, in was hinein Paulus das sagt, also für die damalige Gesellschaft war das unerhört. Unerhört. Männer sollen ihre Frauen lieben. Also bitte, das ist doch lächerlich. Männer ihre Frauen lieben. Männer lieben Männer. Und zwar zuerst den Kaiser. Und sie lieben den Krieg. Und sie lieben das Vaterland. Und sie lieben Pferde vielleicht. Und irgendwelche Wettspiele, Karten, Würfel, Wein, Weib und Gesang, das lieben Männer ordentlich einen drauf machen. Das ist es, was echte Männer lieben. Dafür ruinieren sie Gesundheit und Finanzen. Dafür geben sie ihr Leben. Weil sie das lieben. Aber Frauen? Frauen werden gebraucht, um nicht zu sagen benutzt. Natürlich muss man eine ehrbare Ehefrau haben, zur Zeugung von standesgemäßen Nachkommen, vorzugsweise natürlich Buben, weil der Kaiser ja Soldaten braucht und eheliche Pflicht und so. Und daneben natürlich Frauen fürs Vergnügen. Klar doch, keine römische Garnison ohne Puff. Ist so. Aber das hat doch alles nichts mit Liebe zu tun. Ne? So wie Tina Turner gesungen hat, ne? What's love got to do with it? Und der Chor der antiken Männer sagt, gar nichts, sagen wir doch. Genau. Alles ganz was anderes. Hat gar nichts mit Liebe zu tun. Und Paulus sagt, doch, hat alles mit Liebe zu tun. Sagt Paulus den christlichen Männern, hat alles mit Liebe zu tun. Und wieder liegt das an Jesus, an wem sonst? Und Jesus ist der Schlüssel zum Verständnis der Liebe, von der Paulus spricht. Kurz gesagt, Jesus schafft sich seine Gemeinde, indem er sich für sie hingibt, sein Leben opfert, um ihr das Leben zu schenken. Und nun können und müssen die Männer für ihre Frauen das natürlich nicht Jesus sein, das ist nicht gemeint. Aber die Liebe der Männer orientiert sich an der Jesusliebe. Und das heißt, Männer, die so leben und lieben, geben alles dafür, dass es ihren Frauen gut geht. Als Menschen und als Christen. Ganz einfach. Tu doch, was du dir als Mann wünschst, deiner Frau auch. Und das ist für dich als Christ keine Zumutung und keine Überwindung. Das ist das natürliche geistliche Leben, so natürlich wie sich selbst Gutes zu tun, sagt Paulus. So natürlich geistlich ist es für Christen, anderen Gutes zu tun. Und es fängt an bei den Menschen, dem Menschen, der dir am nächsten steht, Mann. Vor einiger Zeit hat das jemand so im Gespräch auf den Punkt gebracht, habe ich mir gemerkt, wenn du es kurz und knapp und englisch haben willst, happy wife, happy life. So einfach kann das sein, ne? Happy wife, happy life. Geht's deiner Frau gut, geht's dir gut? Nachdenken. Ja, im Vergleich, die Gemeinde ist der Leib von Christus, den nährt und pflegt er mit allem, was er geben kann. Und so die Männer ihre Frauen, die ja in gewisser Weise auch ihr Leib sind, biblisch gedacht. Und natürlich soll auch diese Schöpfungsgemeinschaft nicht zu kurz kommen. Die Verbindung von Mann und Frau, die innige, lebensschaffende Gemeinschaft, wie Gott sie gemacht und gedacht hat, darauf weist Paulus dann auch noch hin und hat doch auch noch einen anderen Gedanken dabei, wenn er sagt, ab Vers 31, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dies ist ein großes Geheimnis. Ich spreche jetzt von Christus und der Kirche. Und das bleibt auch für uns ein Geheimnis, was genau den Paulus damals in den Sinn kam. Aber vielleicht eben das, dass der Vergleichspunkt bei beiden genau das ist, eine innige, lebensschaffende Gemeinschaft, wie Gott sie gedacht und gemacht hat. Sei es Mann und Frau von der Schöpfung her, sei es Christus und Kirche von der Erlösung her. Aber wir wollen ja lebenspraktisch bleiben, also zum Schluss, Vers 33, doch das gilt auch für jeden Einzelnen von euch, er liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber respektiere den Mann. Und ich denke mal, wenn das so angestrebt wird und verstanden wird, dann ist Unterordnen kein Problem. Dann ist ein sich einfügen in die von Jesus ermöglichte Gemeinschaft kein Problem. Dann kann man ganz natürlich in dieser Welt leben als der guten Schöpfung Gottes, trotz Sünde, Tod und Teufel. Und kann da mittendrin schon als Erlöste im Frieden Gottes und der Liebe Gottes leben, ganz praktisch. Da kann ein Mann seine Frau lieben und ihr den Raum zum Leben geben, den sie braucht. Und die Frau kann den Mann respektieren, ohne Kampf und Krampf. Die Ehe zwischen Mann und Frau, geradezu der Himmel auf Erden, wenn man den Heiligen Geist wirken und Jesus machen lässt. Amen. Amen.